Der Wolf kennt uns. Bin überzeugt, wenn ich da durchfahre, werde ich immer wieder von Wölfen beobachtet.
Willi Reinbold ist mit dem Auto und einer Sondergenehmigung im Saupark unterwegs. Einem halb verwilderten Waldgelände im Naturpark Altmühltal.
Der Wolf geht sogar an die Kamera hin und schnuppert hin und sagt, aha, der Reinbold war wieder da. Also der kennt wahrscheinlich meinen Geruch inzwischen, nachdem die Kameras jetzt seit 3 Jahren installiert sind.
Der Rentner verfolgt ein schwieriges Ziel. Als Wolfsbeauftragter und Wolfsbotschafter des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz kämpft er dafür, dass das Motto Leben und Leben lassen bitte auch für die bayerischen Wölfe gilt.
2006 ist der erste Nachweis von einem Wolf passiert. Verkehrsopfer, ein Italiener, ein italienischer Wolf am Starnberger See. 2017 haben wir dann das erste Wolfsrudel im Nationalpark Bayerischer Wald gehabt.
In Bayern sind heute insgesamt 7 Wolfsterritorien bekannt. Eins davon liegt hier im Altmühltal nahe Eichstätt. Willi Reinbold kümmert sich um das Wolfsmonitoring im Landkreis. Das heißt, er überwacht und dokumentiert die örtliche Wolfspopulation, um seine Funde dann dem Umweltamt zu melden. Die Raubtiere zeigen sich allerdings weniger kooperativ.
Kennt der Wolf Sie besser als Sie ihn?
Ja, sowieso. Also ich habe noch keinen freilebenden Wolf bei uns im Altmühltal beobachtet. Freilebende Wölfe habe ich auf Exkursion in der Lausitz beobachtet.
Obwohl Sie hier so eigentlich dahinter sind, haben Sie noch nie einen gesehen.
Richtig, also ein Wolf zu sehen ist wie 3 Sechser im Lotto.
Wölfe. Verehrt, verjagt, verkannt. Ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber.
Der Wolf mit seinem fantastischen Geruchssinn wird den Menschen immer zuerst wahrnehmen.
Es dauerte nicht lange, so klopfte er an die Haustüre.
. 2022 zeichnete eine von Willi Reinbolds Wildtierkameras das Bild eines männlichen Wolfs auf. Nach genetischen Code-Analysen im Frankfurter Senckenberg-Institut erhielt er den nüchternen Namen GW2977M.
Unser Rüde.
Wie ihn Willi Reinbold nennt. Unser Rüde also tat sich eines schönen Tages dann mit der ebenfalls im Saupark neu ansässigen Fähe, der Wölfin GW1613F, zusammen. Und sie gründeten eine Familie.
Macht auf, ihr lieben Kinder! Eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.
Es ist tatsächlich so, dass unser Wissen über den Wolf in der Bevölkerung aus den Märchen stammt. Und da war der Wolf ja Symbolfigur. Ich sag's immer, wenn ich einen Vortrag über den Wolf halte, habe ich ein Problem, weil jeder Anwesende weiß über den Wolf etwas. Wenn ich einen Vortrag über Wildkatze halte, da weiß niemand was. Und jeder sagt, ja, was der Reinbold sagt, das stimmt.
Du bist unsere Mutter nicht. Die hat eine feine und liebliche Stimme. Aber deine Stimme ist rau. Du bist der Wolf.
Der Wolf scheint mehrere Gesichter zu haben. Das macht ihn unfassbar unberechenbar. In den Weltuntergangsszenarien der nordischen Mythologie tritt der Vorfahre unseres etwas lächerlichen Märchenwolfs deshalb als respekteinflößender, ultragefährlicher Vernichter auf. Nach der Lehre des Psychiaters C.G. Jung stellt er einen wichtigen Archetyp dar. Ein seelisches Symbolbild, das vermutlich auf Urerfahrungen beruht.
Der Wolf in der germanischen Sage ist das Symbol der Götterdämmerung, das Ende der Götterzeit.
Die Psychoanalytikerin Hildegunde Georg greift in therapeutischen Gesprächen gern auf Märchen und Mythen zurück.
Der Fenrir-Wolf, also der Wolf von Odin oder Wotan, verschlingt den Odin zum Schluss und verschlingt die Sonne und ein anderer Wolf verschlingt den Mond. Also der Wolf wird als Symbol von etwas ganz Großartigen, Dunklem projiziert, dargestellt.
Diese mächtige Schattenfigur lebt im kollektiven Unbewussten fort und fort, um in Träumen und anderen Fantasieproduktionen ihr wesenhaftes Unwesen zu treiben. Denken wir nur an die in den 2010er Jahren ausgestrahlte Fernsehserie Game of Thrones. Da finden Kinder die Welpen eines Schattenwolfes und ziehen sie bei sich auf. Die grausamen Tiere erweisen sich als äußerst loyal zu ihren Herrchen und Frauchen. Sie zerfleischen jeden, der sie bedroht. Im Mai 2023 kamen im Eichstätter Saupark 7 kleine Wölfe zur Welt. Doch wo sind die Mitglieder des Rudels jetzt? Hat sich das Elternpaar etwa getrennt? Obwohl Wölfe als Familienmenschen gelten und auch von der Tierverhaltensforschung als äußerst treu beschrieben werden. Wobei der männliche Nachwuchs recht bald aus dem Nest geschmissen wird. Weibliche Jungtiere werden dagegen oft als Kindermädchen für den nächsten Wurf eingesetzt. Der Ökologe Willi Reinbold zuckt mit den Achseln.
Rudel bleiben nicht immer standorttreu. Das kann durchaus sein, dass die Richtung Köschinger Forst ausgewichen sind oder sonst wohin.
Diese 7 Welpen sind aber durch die Kameras oder durch Kotproben belegt?
Durch Kameras belegt. Und 2 Welpen sind Verkehrsopfer. Am 11. Januar ist einer hier in der Nähe auf einer Straße überfahren worden. Und im April ist ein Abgewanderter bereits bis nach Greding und dort ist er ebenfalls Verkehrsopfer geworden.
Willi Reinbold stellt sein allradgetriebenes E-Auto neben dem Forstweg ab und greift zum Handy. Einheimische Jäger, Bauern und Joggerinnen versorgen den Wolfsfachmann mit Hinweisen. Gestern erst hat er das Foto einer Losung, also eines Kotstückes, zugeschickt bekommen. Und heute das hier.
Heute um 8.11 Uhr geschickt. Ein Reh, ein Rehriss.
Er zeigt das Foto eines am Bauch komplett aufgerissenen Rehs.
Ein Reh, von dem fast nichts mehr übrig ist. Und da geht man davon aus, dass das ein Wolf war.
Ja, das ist noch nicht untersucht, aber die Art und Weise, wie das Reh genutzt worden ist, deutet auf Wolf hin.
Und das schickt Ihnen dann ein Jäger?
Einer, der dieses Reh gefunden hat. Bleiben wir neutral.
Der Wolf polarisiert. In Fernsehtalkrunden oder bei Diskussionsrunden vor Ort gehen sich Wolfsgegner und Befürworterinnen regelmäßig fast an den Hals. Homo homini lupus. Der Mensch ist im Menschen ein Wolf. Ein tiefer Graben kann Tierschützerinnen und Landwirte trennen. Und Förster, denen es eh zu viele Rehe gibt, stehen Jägerinnen gegenüber, die im Wolf einen Konkurrenten sehen, der sich nicht an die Regeln der Zunft hält.
Wenn mir jemand sagt, wir haben eine fest angesiedelte Wolfspopulation und einmal in 3 Jahren fehlt ihr ein Schaf, dann würde ich sagen, ja, dann hat es alles seine Daseinsberechtigung.
Die Biobäuerin Barbara Frank aus Eisölden im Landkreis Roth hat nichts gegen den Wolf. Rein theoretisch.
Hat sich ja aber wirklich rausgestellt, wo Rudel standhaft sind, ist die Realität einfach eine andere. Ich kenne einen Fall eines bekannten Schäfers, der keine 50, 60 Kilometer Luftlinie von hier ist. Der hatte wirklich einen Wolfsübergriff in einem Solarpark. Da war nichts mehr übrig. Das waren nur zerfetzte Viecher. Also das waren 6, 8, 10, teilweise ja halt Eingeweide raushängend, Gliedmaßen fehlend. Dann weiß man natürlich auch nicht, wenn die dann in Panik sind, bleiben die irgendwo noch hängen?
Barbara Frank züchtet vom Aussterben bedrohte Schaf- und Ziegenrassen. Sie steht an einer ihrer Koppeln im Gebiet des Naturschutzprojektes Fränkische Sandachse. 50 Kilometer Luftlinie entfernt liegt das Altmühltal, wo Willi Reinbold seine Fotofallen aufgebaut hat. 50 Kilometer kann ein Wolf durchaus in einer Nacht zurücklegen. Barbara Frank hat ihre Weiden mit dem empfohlenen, staatlich geförderten Grundschutz, also mit 1,20 Meter hohen Elektrozäunen gesichert.
Hier hört man schon den Strom knacksen. Wir haben hier richtig viel Strom, kontrollieren das 2-mal am Tag, dass wir in dieser ein bisschen abgelegenen Weide einfach immer wirklich zu jeder Zeit sicherstellen können, dass wir die Tiere hier wolfssicher untergebracht haben. Deshalb auch, hier ist alles ausgemäht. Alles, wo Zaun steht, darf kein Bewuchs sein. Ist für uns ein wahnsinniger Aufwand. Und wir versuchen auch, die Flächen nicht extrem groß zu machen. Vor 10 Jahren hätten wir gesagt, naja, dann machen wir hier noch die 50, 60 Meter hinter. Machen wir jetzt nicht mehr. Wir halten die ein bisschen kleiner, um mehr Strom auf den Zäunen zu haben.
Er ist wieder da. Der Wolf ist zurückgekehrt. Lange schien er sich ausschließlich auf der Metaebene und in fiktionalen Räumen herumzutreiben. In Büchern, Computerspielen oder Filmen, bevorzugt in der Abteilung Gruselschocker. Doch seit 1996 materialisiert er sich bei uns auch wieder leibhaftig. Ja, der eurasische Grauwolf pflanzt sich hier sogar fort. Laut Statistik wächst die Population der streng geschützten Art in Deutschland kontinuierlich. Man kriegt sie zwar kaum in echt zu Gesicht. Nach wie vor muten die wilden Tiere deshalb für viele etwas papierwolfmäßig an. Trotz der starken Emotionen, die sie offenkundig wecken.
Der Wolf gehört nicht zu uns. Der Wolf gehört nicht nach Bayern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Wolf ist eine Herausforderung schlechthin. Wir haben erlebt, dass es Rudelbildungen gibt. Wir erleben, dass er reist. Wir erleben, dass er zu den Höfen geht.
Ruhig Blut, mahnt die Psychoanalytikerin Hildegunde Georg. Sonst werden wir von Panik gesteuert. Das Risiko, unreflektiert mit dem lautesten Rudel mitzuheulen, ist nämlich groß.
Da braucht man die Intuition, damit man spürt, ist es jetzt richtig, was ich mache und gut für alle, nicht nur für mein Rudel, sondern für alle eigentlich, oder nicht. Und wir müssen auch hellwach sein bei allen Nachrichten, die so auf uns zukommen in der digitalen Welt. Wir müssen lernen zu spüren, ob das Fake-Nachrichten sind oder nicht.
Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Bösen Wolf, bösen Wolf. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? La, 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 la.
Meister Isegrim, das Tier mit dem silbergrauen Pelz, zählt zu den mythologischen Tricksterfiguren. Den wandlungsfähigen Gaunern, Betrügern und Schwindlern. Sie bringen nicht nur Schlechtes. Seit alten Zeiten erzählt man sich, dass Wölfe manchmal hilflose Babys in ihr Rudel aufnehmen. Von Romulus und Remus, die das römische Weltreich begründeten, bis zu Rudyard Kiplings Mowgli, dem Findelkind, das im indischen Dschungel zum Herrn der Tierwelt aufsteigt. Diese Wolfskinder sollen für den Überlebenskampf da draußen instinktmäßig besonders gut gerüstet sein. Anders als zum Beispiel diese verwöhnten Geißlein in ihrer warmen Stube.
Da legte er die Pfote ins Fenster. Und als sie sahen, dass sie weiß war, so glaubten sie, es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Türe auf. Wer aber hereinkam, das war der Wolf.
Wie viel Sicherheit ist nötig? Wie viel Schutz möglich? Dass Wölfe traditionell teils verteufelt, teils verehrt werden, macht den Umgang mit ihnen nicht leichter. Aus der facettenreichen Überlieferung kann sich jeder Mensch nach Bedarf ein passendes Wolfsleitbild oder sogar ein Leitwolfbild zusammensetzen. Der Beutegreifer, der mit seinesgleichen so solidarisch ist, bietet sich zum Beispiel als Wappentier für Parteien oder Banden an, die krasse Feindbilder pflegen und gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen hetzen. Verschwörer mit umstürzlerischen Ideen und rassistischen Vorverurteilungen. Der Historiker Johannes Hürter vom Institut für Zeitgeschichte in München erinnert an die deutsche NS-Vergangenheit.
Gerade in der völkischen Ideologie, die ja sehr auf eine mythische deutsche Geschichte zurückgriff, galt der Wolf als mythisches Wesen aus der deutschen und germanischen Vorzeit, als Tier aus den Tiefen des deutschen Urwalds, als Symbol für Kraft, für Stärke, für Gefährlichkeit, aber eben auch als Rudeltier, das in dem Rudel eingebunden ist, loyal ist, wie in einer Volksgemeinschaft, zusammen jagt, im Rudel jagt. Und damit konnten sich natürlich nicht nur die Nationalsozialisten, sondern überhaupt rechtsextreme und völkische Gruppierungen identifizieren.
und sie können sich bis heute mit dem Wolf identifizieren. Die rechtsextreme türkische Organisation der Grauen Wölfe etwa wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ihr Erkennungszeichen, der Wolfsgruß, ist in Deutschland verboten.
Kommt! Na komm!
Der Wolf sei zu einem Grundrauschen in ihrem Alltag geworden, sagt Barbara Frank. Ihr Vater fährt jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe mit bangem Herzen die 7, 8 Weiden ab. Meist schaut die Büroangestellte nachmittags und abends noch einmal nach dem Rechten. Passt die Stromleistung der Elektrozäune noch? Stehen alle Pfosten fest im Erdreich?
Aber letzten Endes, ich glaube, wenn man den Wolf ein bisschen beobachtet, der lacht ja über unseren Zaun.
Marco! Spezielle Herdenschutzhunde anzuschaffen, kommt für die Familie nicht in Frage. Für ihre weit auseinanderliegenden Weiden wären insgesamt 14 bis 16 Hunde nötig. Pro Gruppe 2. Wie soll das gehen? Von den Kosten für Unterhalt und Training einmal abgesehen. Diese äußerst wachsamen, reaktionsschnellen und furchtlosen Hüte- oder Schäferhundrassen unter Kontrolle zu behalten, ist eine Aufgabe für sich, sagt auch Barbara Franks Schwester Alexandra Gerstner. Die Hunde sind scharf wie Waffen.
Was mache ich denn, wenn der Herdenschutzhund sich wegbewegt von den Schafen? Warum auch immer, das ist ein Tier. Da kommen kleine Kinder vorbeigerannt.
Ich glaube, diese Situation kennt jeder Koppelhalter, das trotz Strom und trotz guten Zaunbaus einfach mal eine Parzelle umfliegt und dann ist halt, ne, vielleicht nicht nur das Schaf draußen, sondern in diesem Fall dann auch der Hund.
Das ist ja kein Hütehund, kein klassischer Hütehund wie ein Border Collie oder ein altdeutscher Strobel oder sowas, sondern der Herdenschutz und ist zur Verteidigung der Herde da. Und das ist definitiv nicht ganz ohne, was das Handling anbelangt.
20. April 1922. Adolf Hitler feiert seinen 33. Geburtstag. Und die Parteigenossen schenken ihm seinen ersten deutschen Schäferhund. Der zukünftige Führer ist begeistert. Die relativ neue Rasse entspricht genau seinen Vorstellungen. Das Tier sieht aus wie ein Wolf, gehorcht aber aufs Wort. Zeitlebens wird Hitler die angeblich absolut reinrassige Züchtung bevorzugen, sagt der Historiker Johannes Hürter.
Hitler hat seine Schäferhunde natürlich auch so geliebt, weil sie sich ihm vollständig unterworfen haben.
Niemanden hasst der Hund so wie den Wolf.
Denn er beneidet den Wolf um seine Freiheit, schreibt Kurt Tucholsky Ende der 1920er Jahre in seinem Traktat über den Hund.
Der Wolf erinnert ihn an seinen Verrat, sich dem Menschen verkauft zu haben.
Aber wehe, wenn die schlummernden Aggressionen geweckt werden. Die Grenze, die wir zwischen Zivilisation und Wildnis ziehen, ist nichts als eine gefährliche Illusion. Kein Tier lehrt das besser als der Wolf, dieser mal mehr, mal weniger raffinierte Beutegreifer. Wir kommen als Feinde, hatte Hitlers Parteigenosse Josef Goebbels im April 1928 öffentlich gedroht. Wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir.
Hitler war in den Wolf geradezu vernarrt. Es war schon in den 1920er Jahren so eine Art Symbol für ihn selbst auch. Er selbst hat sich im privaten Kreis mit Wolf ansprechen lassen, hat sich selbst auch zum Teil Herr Wolf genannt. Das war so eine Art Kampfname oder Tarnname. Man weiß ja auch, dass zum Beispiel die Enkel von Richard Wagner Hitler als Onkel Wolf bezeichnen durften. Und Hitler hat seine Schäferhunde zum Teil auch nicht nur Blondie, sondern Wolf genannt.
Blondie und der Wolf. Der größenwahnsinnige Feldherr urdeutscher Gesinnung erlebte seine rührseligsten Momente mit den eigenen Hunden, heißt es. Hitlers Handeln wie auch die nationalsozialistische Ideologie waren voller Widersprüche und Irrsinnigkeiten, sagt Johannes Hürter.
Ein Widerspruch ist natürlich auch, dass auf der einen Seite der Wolf als Symboltier missbraucht wurde und auf der anderen Seite aber das nationalsozialistische Deutschland genauso wie die Weimarer Republik und das Kaiserreich zuvor lebende Wölfe in freier Wildbahn auf dem eigenen Territorium nicht geduldet hat. Es gibt diese Geschichte, dass sich dann im Zweiten Weltkrieg einige Wölfe aus Polen nach Ostpreußen verirrt haben und diese natürlich abgeschossen wurden.
Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was es für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er.
Barbara Frank lässt den Blick über die rund 70 Tiere auf der Koppel schweifen. Friedlich grasen ihre bulgarischen Langhaarziegen neben den Greiner Steinschafen, die die Nebenerwerbsbäuerin dreifach nutzt. Als Milch, Wolle und Fleischlieferanten. Gräselein und Blättelein gibt es hier für alle offenkundig satt.
So ist der Idealzustand. Keiner guckt, alle fressen gemütlich vor sich hin, keiner meppert, keiner ist krank. So ist es völlig in Ordnung.
Bislang hat sie der Wolf verschont. Aber wenn er eines Tages tatsächlich aus dem Wald herüberkommen sollte. Barbara Frank ist die einzige Landwirtin in Bayern, die Wilnösser Schafe und die extrem gefährdete Rasse der Rotkopfschafe züchtet. Der Hof der Familie heißt aus gutem Grund Bio-Arche. Der Wolf bedroht in ihren Augen die Artenvielfalt, die sie wiederherzustellen versuchen. Es geht um genetische Ressourcen.
Hätten wir hier einen Wolfsübergriff, wäre richtig viel auf einmal weg. Das sind alles Tiere, die ich mir aus Müttern rausgezogen habe oder über 10, 15 Jahre rausgezüchtet habe, deren Mütter eine unglaublich gute Milchleistung haben. Will heißen, sind da die beiden weißen Böcke weg. Dann fehlen mir zwei Blutlinien mit einer Erbanlage, die ich versucht habe, 15 Jahre zu beeinflussen. Das tut dann schon weh, weil es nicht wiederbringbar ist.
Sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und ist so lustig hausen in dem Wald.
Der Frieden ist vorbei. Oder trügerisch. Wölfe bewohnen jetzt also mit uns zusammen unsere Naherholungsräume. Sie streunen durch unsere Kulturlandschaften, queren unsere Autostraßen, nutzen unsere Wanderwege, besuchen unsere Ausflugsziele, die schönen oberbayerischen Almen zum Beispiel, und sie reißen unsere Bambis, Kälbchen und Lämmer. Alles mehr oder weniger heimlich, wie unheimlich. 3 Kilo Fleisch braucht so ein ausgewachsener Wolf täglich. Diese Riesenportion kann er sich leider nicht von einem Tierfuttershop in den Wald liefern lassen. Selbst wenn er Kreide fressen und sich als Großmutter verkleiden würde, spätestens wenn es ans Bezahlen ginge, dürfte die List auffliegen. Doch Spaß beiseite. Das Thema Wölfe ist heikel genug. Es rührt an besonders tief sitzende Ängste. Aber zugleich hat der Ruf der Wildnis auch etwas Verlockendes, nicht wahr?
Also gibt es so eine Sauge, wo in Greising draußen der alte Kesselflicker in der Nacht draußen war. Und dann wollte er zurückgehen nach Bischofsmais. Und die Leute haben schon gesagt, geh heute Nacht nicht, weil so viele Wölfe sind. Und er hat gesagt, ach, da fehlt nichts, das ist kein Problem. Und der ist dann in der Nacht aufgebrochen. Am nächsten Früh hat man nur noch seine Stiefel gefunden, wo noch die Knochen drin gesteckt sind. Das heißt, die Wölfe haben ihn erwischt und haben ihn abgefieselt. Das ist halt die Sauge, ob das tatsächlich war, glaube ich fast nicht. Ich glaube, da haben wir viele Wolfsaugen erfunden hat, um dem Wolf negativ zu machen.
Sepp Probst wohnt in der niederbayerischen Stadt Regen. Der gelernte Radio- und Fernsehtechniker sammelt lokale Sagen und Legenden. Seine Großeltern erzählten ihm als Kind oft herrlich gruselige Geschichten. Vom Durandl und von der blutigen Lucia. Oder von der Trut, die sich einem nachts auf die Brust hockt. An den Wänden seines Büros hängen Holzmasken, die die wichtigsten Schauergestalten darstellen. Wölfe spielen in der örtlichen Überlieferung eigentlich keine so große Rolle, meint Sepp Probst. Denn im bayerischen Wald sei der letzte Wolf schon 1821, oder war es 1876, erschossen worden. Die Raubtiere verschwanden von der Liste der potenziellen Gefährder und beschäftigten die Fantasie erst wieder, als amerikanische Zelluloid-Wehrwölfe dann auch bis hierher zu den Wäutlern vordrangen. Sepp Probst kramt aus einer Ecke einen überdimensionalen grauschwarzen Tiermonsterkopf hervor.
Eieiei.
Also da ist der Werwolf.
Eieiei. Das ist von ihren Masken die gruseligste, würde ich sagen.
Nein, ich glaube nicht. Also das ist eine Werwolfsmaske. Ja, es sollte lange Zähne haben und lange Haare. Und der Rest ist halt im Schnitzer überlassen.
Aber es ist schon ein wolfsartiges Getier, ja. Mit sehr fies hochgezogenen Nüstern. Und
genau, so wie man sich beim Hollywood vorstellt, wenn sie den Hollywood-Film in einen Werwolf verwandelt, sehen, schaut diese Maske aus. Was, glaube ich, mit der Realität nicht viel zu tun hat. Also die Sagen berichten das ein bisschen anders.
Aber wozu brauchen Sie eine Werwolf-Maske?
Neben seiner Arbeit in einer Elektronikfabrik bietet Sepp Probst mystische Wanderungen im bayerischen Wald an. Der Heimatforscher bemüht sich um eine anschauliche Vermittlung seines Wissens. Während er Sagenrevue passieren lässt, lauern im Gebüsch seine Frau oder einer seiner beiden halbwüchsigen Söhne, um an der passenden Textstelle etwa als Durandel oder Werwolf verkleidet hervorzuspringen. Viele Feriengäste hätten allerdings eh schon Angst vor dem Wald.
Ich merke das oft auf die Wanderungen, was ich mache. Ich mache so Nachtwanderungen. Und da meinen Leute aus München oder Leute aus der Großstadt da sind, es ist ein Riesenproblem für diese Leute, in der Nacht in den Wald zu gehen. Also die haben da totale Panik. Sie sind es nicht gewohnt und da sind viele Bäume da und hinter jedem Baum kann was stehen.
Der Wolf aber drückte auf die Klinke, die Türe sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie.
Zeigt er sich oder nicht? Greift die Fee an oder nicht? Kommen sie allein, zu zweit oder im Rudel? Wölfe scheinen meisterhaft Spannung aufbauen zu können. Willi Reinbold geht jetzt im Saupark die Forststraße hinauf. Der Wolfsbotschafter des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz will nach einer seiner Wildkameras schauen. Er hat sie an Stellen angebracht, die sehr wahrscheinlich von Wölfen frequentiert werden.
Woher weiß ich, wo Wölfe vorbeikommen? Ja, ich denke halt wie ein Wolf.
Wenn Willi Reinbold im Wald unterwegs ist, hält er den Blick meist auf den Weg geheftet. Wölfe, die auf Partnersuche sind, legen ihre Kackwürste, also die Losung, nämlich gern auf dem Präsentierteller aus.
Bevorzugt sogar an Wegkreuzungen. Und dann liegt die Losung mitten auf den Forstwegen. Und wenn dann der Jäger das feststellt, oder eine Joggerin, die mir regelmäßig, die hat ebenfalls solche Tüten dabei natürlich, oder Hundespaziergänger, die haben sowieso solche Hundetüten. Und dann wird die Losung dokumentiert, fotografiert, eingesammelt.
Aber oder die können unterscheiden zwischen der Losung ihres Hundes und der Losung eines Wolfes.
Kann man in der Regel unterscheiden, weil Wolfslosung immer Haare drin hat, 25 cm lang, 2,5 cm Durchmesser, wenn sie frisch ist, die Losung insgesamt, wenn man es zusammensetzt. Und wer einmal Wolfslosung gerochen hat, dann ist der Geruch am allercharakteristischen. Was man auch noch häufig sieht, ist Knochenteile. Aber Haare sind immer sichtbar.
Und die essen ja auch kein Dosenfutter.
Hundelosung sieht erstens nicht komplett schwarz aus, weil nicht reines Fleisch gefüttert wird. Und es hat selten viele Haare drin. Aber keine Rehhaare und keine Wildschweinborsten.
Wenn wir jetzt hier so gehen, werden wir beobachtet?
Durchaus möglich, durchaus möglich.
Wölfe und Wölfinnen wurden in Deutschland erst 1991 unter Naturschutz gestellt. In Zeiten, als man Tiere wie Pflanzen noch streng in Nützlinge oder Schädlinge unterteilte, hatten sie besonders schlechte Karten. Ihr Fleisch steht schließlich nicht auf unserer Speisekarte. Da Wölfe bevorzugt schwache, junge oder kranke Tiere jagen und fressen, galten sie außerdem als feige, ehrlose Räuber, die den edlen Zweikampf Mann gegen Mann scheuen. Mittlerweile weiß man, dass sie als Gesundheitspolizei im Wald fungieren, weil sie Keime und Infekte nicht weitertragen. Ist der Wolf nun gut oder schlecht? Ach ja, die alte Rotkäppchenfrage. Darauf vielleicht ein Glas Sekt?
Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor.
Gang in Hang, Hang,
Freitag, der 13. An diesem magischen Datum tritt in München eine Nordic Ritual Folk Band namens Heilung auf. Es regnet aus Kübeln. Die meist männlichen Konzertbesucher beeilen sich, ins Trockene zu kommen. Nicht wenige tragen wilde Bärte und Ringe in Nasen oder Ohren. Viele sind schwarz gekleidet. Lange Lederumhänge oder gegürtete Filzanzüge umhüllen die kräftigen Gestalten. Manche haben sich als Accessoire einen grauen Pelz über die Schultern gelegt. Ob sie in den nächsten Stunden für 50 Euro Eintrittsgeld den Wolf aus sich herauslassen wollen?
Hier ist sehr keltische Kleidung so.
Die Band trägt ja auch solche Outfits, deswegen kann man es fast schon irgendwie als eine Art Merch sehen, weil die auf der Bühne tragen es, die ganze Band trägt das und die Leute im Publikum tragen es halt als so Zugehörigkeitssache natürlich auch.
Drei junge Heilung-Fans haben sich unter die Markise eines Getränkestands gerettet. Sie schätzen die authentisch wirkende Bühnenshow der deutsch-dänisch-norwegischen Band als Ausgleich zum öden Bildschirmalltag. Man käme fast in Trance. Und dann ist da das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Vielleicht sogar Teil der Natur mit ihrem ewigen Kreislauf des Stirb und Werde.
Es ist eher ritualmäßig, mit Schwertern und Totenköpfen und Kriegern, die halt einen Chorus haben. Und am Anfang wird alles geweiht und ist einfach wahnsinnig aufgezogen.
Ist es dann schon eher was Spirituelles als was Musikalisches?
Beides. Ich glaube, es ist eher eine Mischung aus beidem. Also primär natürlich eher musikalisch, aber es hat halt den Ursprung aus dem Spirituellen, weil halt Texte werden halt alten Schriften und Artefakten halt entnommen teilweise.
Aber Sie gehen hier nicht als Religionsausübung?
Nein. Das ist rein musikalisches Entertainment-Fest hier.
Ei, was hast du für große Ohren?
Seit Urzeiten trieben Hirten die Kuhherden vom Tal hinauf auf den Rukowitz-Schachten, der heute mitten im Nationalpark Bayerischer Wald liegt. Für die eigene Versorgung nahmen sie Ziegen und Schafe mit. Den Sommer über waren sie dann bei Wind und Wetter auf sich allein gestellt.
Da hat er seine Hütten gehabt und da hat er sein Essen gemacht. Du musst wissen, wo eine Wasserstelle ist und wo gutes Gras ist. Und dann muss ich da wieder grasen.
Und die Tiere wahrscheinlich auch versorgen, wenn die irgendwelche Probleme haben?
Ja, wenn sie Wunden haben. Aber die haben dann ihre eigene Medizin gehabt. Die haben da Annika gehabt, Jod haben sie gehabt und Austrade Wagenschmier.
Ein Wundermittel, ausgedrehte Wagenschmiere.
Ja.
Herbert Katzdobler aus dem niederbayerischen Rinchnach war in den 1960er Jahren als Glaseinträger in der Zwieseler Hütte beschäftigt. Während der Winter arbeiteten neben ihm immer wieder Männer, die sich den Sommer über als Viehhirten verdingten. Die Erzählungen vom rauen Leben oben auf den Weiden des Schachten faszinierten ihn.
Ei, was hast du für große Hände?
Wenn du starkes Wetter gewinnst, da hat er aussehen müssen, hat es viel beruhigen müssen.
Aber Zäune gab es damals noch
nicht? Nein, ist nichts eingezäunt gewesen.
Nichts eingezäunt. Und jetzt stellen Sie sich vor, in der Zeit, als es noch Wölfe und Bären gab, die Wölfe jagen ja auch oft nachts oder kommen
ja,
nachts, da
ja,
musste der Hirte
ja, der nachts muss raus, bei Ring und bei Wind. Das heißt ja der Hirtenspruch, bei Ring und bei Wind, wie sie in dem Dreck von der Wallobe rennt.
Herbert Katzdobler stammt von einem Bauernhof. Als Jugendlicher hat er ab und zu im Dorf auf ein paar Tiere aufgepasst. Nicht zu vergleichen mit dem Hirtenjob, für den die mutigen, starken Männer im Grunde geboren sein mussten, wie er sagt.
Jetzt kann nicht jeder Hirten. Das Hirten, das ist eine Sache für sich selber. Ein Hirte muss geboren werden. Es ist nicht umsonst der Spruch, ein Hirteleben ist ein Hirtsleben.
Ein Hüterleben ist ein hartes Leben.
Es gibt eine Geschichte über den Waldhausmich in Grafenau. Der Waldhausmich, das war ein Hirte, der hat diese Tiere von den Bauern zusammengesammelt, ist unten auf die Schachten rauf und hat sie den ganzen Sommer gehütet. Aber jeden Vollmond ist dem ein Viech abgegangen, also ein Kalb weggewinnt oder ein Stier weggewinnt. Und dann hat er gesagt, der Bär hat es geschlagen, ein Wolf hat es gerissen. Irgendwann ist den Grafenauer Bauern ein bisschen komisch vorgekommen, dass es immer am Vollmond ist. Jetzt haben sie ihn mal beobachtet. dann sehen sie in einer Vollmondnacht, wie kein Bär oder kein Wolf dieses Rind reißt, sondern der wollte aus mich selber mit einer Kralle dieses Vieh aufreißt und dann selber zu fressen anfängt.
Ei, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?
Das heißt, er hat sich in einen Wolf verwandelt, in ein übermenschliches Wesen. Und die Grafenauer Bauern haben dann praktisch diesen Waldhaus mich verfolgt. Und dann heißt es eine Legende, mit 7 Sätzen über 7 Berge sei kommen. Das heißt, dieser Waldhaus mich hat unbändige Kräfte entwickelt bei Vollmond.
Unser hochzivilisierter Alltag lässt es in Vergessenheit geraten. Die Gier der Wölfe beim Reißen der Tiere. Ihr unersättlich wirkender Hunger, der sprichwörtliche Wolfshunger, liegt auch der menschlichen Nahrungsaufnahme zugrunde. Ein Lammbraten bitte. Oder doch das Schwein? Unsere Kultur verbirgt das grausame Geschehen, ob hinter einer Serviette oder hinter den Toren der Schlachthäuser. Der jüdische Schriftsteller Elias Canetti formulierte 1947 die entsetzte Frage:
Wie ist es möglich, dass man Zerrissenes in den Mund tut, es lange darin weiter zerreißt und dass dann aus demselben Mund Worte kommen?
Essen setzt immer Töten voraus, von Tieren, aber auch von Pflanzen. Selbst wer mit Messer und Gabel achtsam eine vegane Lasagne verspeist, entkommt der Grundbedingung menschlichen Lebens nicht. So unangenehm es klingt.
Das Erste, was ich in mir entdecken muss, wenn ich auf die Reise zu mir selbst bin, ist, dass ich eine dunkle Seite habe. Eine gierige, eine habgierige, eine listige, eine schlaue, eine Seite, die andere auch zerreißen möchte.
Da sprang das Mädchen heraus und rief: Ach, wie war ich erschrocken, wie war es so dunkel in dem Wolf seinem Leib.
Schondorf am Ammersee. Der Praxisraum der Ärztin und Psychoanalytikerin Hildegunde Georg ist in hellen, freundlichen Farben eingerichtet. Ein weißer Wollteppich liegt auf dem Boden. In den Therapiesitzungen spielen Wölfe vordergründig keine große Rolle. Hildegunde Georgs meist jüngere Patientinnen erwähnen andere Märchenfiguren, mit denen sie sich identifizieren können, wenn es darum geht, Ängste, Sorgen und überhaupt Gefühle mit Hilfe von Bildern oder Geschichten zu fassen zu kriegen.
Ich frage gerne nach Lieblingsmärchen, aber es ist sehr selten mal Rotkäppchen. Es ist eher Jorinde und Joringel oder Hänsel und Gretel oder Aschenputtel oder Dornröschen. Der Wolf scheint gar nicht so ein großes Interesse bei Kindern zu haben, obwohl es ein Kinderspiel gibt. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Keiner. Wenn er aber kommt, dann kommt er. Und wenn er aber läuft, dann laufen wir auch. Und dann laufen alle weg und müssen sich verstecken.
Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?
Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Spielen das moderne Kinder überhaupt noch? Märchen werden heute ja eher entschärft präsentiert. Eine Hexe, die einen Jungen braun wie Brot backen will? Ein Wolf, der kleine Mädchen verführt? Nein, danke. Aus psychologischer Sicht sei es allerdings wichtig, sich auch mit bösen, aggressiven Gestalten auseinanderzusetzen, wenn sie zum Beispiel in Träumen auftauchen, sagt Hildegunde Georg. Um zu erkennen, vielleicht sogar darüber zu erschrecken.
Dass ich die Gier des Wolfes, also die sogenannte dunkle, die böse Seite in mir habe, das ist die wichtige Erkenntnis. Denn dann höre ich auf, diese dunkle Seite nach außen zu projizieren, so wie es im Nationalsozialismus ja geschehen ist. Also das Wichtigste ist zu realisieren, das, was ich außen verurteile, ist etwas, was ich in mir selbst noch nicht erlöst habe. Also der Wolf ist auch in mir. Goethe hat schon gesagt, ich habe auch einen Mörder in mir.
Bume! Hat so eins am Do!
Ja!
Geh keiner mehr da! Dann riegel
ich. Ich erkläre es immer so. Wie wir früher in der Schulbank gesessen sind, da war mein Nachbar, der Erwin Niedermeier aus Wittersdorf, und das war immer schon einer der großen Wölfe, und ich komme aus Kassberg, das war auch immer schon einer der größeren Wölfe.
Im Heimat- und Tourismusbüro der kleinen niederbayerischen Gemeinde Rinchnach riecht es nach frischem Kaffee. Der Leiter Reinhold Ertl hat viel zu tun. Das größte jährliche Ereignis startet am 9. November.
Bumme! Hat so jetzt am Do!
Ja!
Das Wolfsauslassen versetzt die Gegend in einen Ausnahmezustand. Schon Kinder nehmen aktiv an dem mehrtägigen Brauchtumsspektakel teil. Es fußt darauf, dass die Hirten am Ende der Weidesaison zu den Bauern kamen, um ihren Lohn zu fordern.
Die Dorfburschen hängen sich Kuhglocken um und der Hirte, der nimmer der richtige Hirte ist, der heute Automechaniker oder Postbote ist oder keine Ahnung was, der spielt halt den Hirten und er ist aber auch die Leitfigur für den ganzen Wolf, für die Gruppe.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Ortsgruppen, die ein sogenannter Hirte anführt, heißen nämlich Wolf. Aber die bis zu 80 Mitglieder dieses Wolfes, früher übrigens ausschließlich männlich, tragen Hirtenleiberl aus Schafwolle und auf dem Kopf mit tannengrün verzierte Jägerhüte. Diese schafartigen Jägerwölfe machen nun also vor den Häusern ordentlich Lärm, bis die Bewohner mit gezückter Brieftasche vor der Tür erscheinen und sie mit ihrer Beute weiterziehen können. Kommen sie als Räuber, Bittsteller oder Sagengestalten? Handelt es sich um ein archaisches Ritual, um ein Jux oder um historisch verbrämtes Macho-Gehabe? Der Sagensammler Sepp Probst überlegt, ob das Wolf-Auslassen nicht im Grunde eines bedeutet.
Dann lässt der Mann in sich den Wolf aus.
Von der Herde zur Horde ist es ja nicht weit. Das lehrt auch die deutsche Geschichte. Der Hirte auf den Weiden des Schachtens musste den Wolf aus eigener Kraft vertreiben. Er konnte das Dorf nicht zu Hilfe rufen. Also machte er mit Glocken, Schwarzpulver oder Peitschenschlägen Lärm auf Teufel komm raus, bestätigt Herbert Katzdobler, der Spezialist fürs Hirtenleben in alten Zeiten.
Es hat ja jeder Hirte gesagt, ein Glocken selber hat den Wolf und den Bären nicht angeschreckt. Darum haben die auch mit einer so Peitschen einen Schlag gemacht. Das hat dann wie ein Schuss war. Nicht? Und das hat auch sonst angeschreckt.
Und erst zum Ende des Weidejahres, wenn er quasi dann die Tiere heimgetrieben hat in die Dörfer, dann durfte der Wolf wieder heraus auf diese Reviere, die für ihn tabu waren, das ganze Weidejahr. Und man hat den Wolf wieder rausgelassen. Deshalb heißt der Brauch Wolf auslassen.
Das ausgetüftelte Brauchtumsereignis hat sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg fest etabliert. Seither wurden die Glocken immer größer und die Wölfe immer lauter. Der Wettkampfgedanke macht es möglich. Survival of the fittest. Die Wolfauslasser haben jetzt teils riesige, über 30 Kilo schwere Glocken um die Hüften gehängt, mit denen sie 3 Tage lang fast ununterbrochen läuten. Wobei sie zur Erholung in Wirtshäusern, Vereinsheimen oder zweckentfremdeten Bauwagen Zuflucht nehmen können.
Da kam die alte Geiß aus dem Walde wieder heim. Ach, was musste sie da erblicken? Die Haustüre stand sperrweit auf. Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworfen. Die Waschschüssel lag in Scherben. Decke und Kissen waren aus dem Bett gezogen.
Wölfe fordern uns tatsächlich heraus. Wie viel Wildnis oder welche Form von Wildheit lassen wir in unserer Zivilisation überhaupt noch zu? Muss alles unter menschliche Kontrolle gebracht werden? Welche Gefahr ist real? Welche eingebildet? Welche Erzählung setzt sich durch? Wer hat die besseren Argumente? Wer sitzt am längeren Hebel? Wo und wann müssen klare Grenzen gezogen werden? Politisch sollte der Fall eigentlich klar sein. Zumindest, wenn es um den Wolf als Symboltier geht, sagt der Historiker Johannes Hürter.
Ich war jetzt neulich in Polen und habe da das ehemalige Führerhauptquartier Wolfschanze in Masuren besucht. Und die Tour durch diese Anlage war sehr gut mit einem guten Audioguide und endete dann schließlich in einem Verkaufsshop. Und in diesem Shop gab es Mützen und Messer, T-Shirts, Hemden und so weiter zu kaufen mit einem großen Wolf und der deutschen Unterschrift Wolfschanze. Also das fand ich doch ziemlich überraschend, wie man noch heute ganz offensichtlich entweder aus Naivität oder ganz gezielt da Devotionalien schafft, die den Wolfskult der Nationalsozialisten verbindet mit solchen Mitbringseln, die Neonazis aus ganz Europa oder aus der ganzen Welt bestimmt sich auch von diesem Ort dann sehr schön als Erinnerung mitnehmen können. Fand ich ziemlich erschreckend, dass das möglich ist, aber das zeigt eben, dass sich damit Geld machen lässt sogar, mit diesem Symbol.
Wenn einem eine Hexe oder ein Zauberer einen Fluch auflegt, dann verwandelt man sich in einen Werwolf. Oder die Leute, wo in der Nacht auf dem 24. Juni geboren werden, in der Johannisnacht, sind angeblich auch Werwölfe. Und Werwölfe sind meistens Leute, die wo eine zusammengewachsene Augenbraue haben, eine Wogenbraue, so wie bei mir.
Die mittelalterliche Kirche sah im Wolf die reine Verkörperung des Teufels und erklärte Grenzgänger oder randständige, missliebige Männer zu bösen Werwölfen.
Da trat der Jäger in die Stube, und wie er vor das Bette kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. »Finde ich dich hier, du alter Sünder«, sagte er. »Ich habe dich lange gesucht.«
Hatte man die Böcke etwa zu Gärtnern gemacht? In den niederbayerischen Sagen sind es meist nämlich Hirten, die guten Hirten, die zu gottlosen Werwölfen mutieren. Der Heimatforscher Sepp Probst hat eine eigene Theorie entwickelt, die die Gegensätze vereint. Er meint, dass seine Ur-Ur-Urahnen in Friedenszeiten vielleicht arbeitslose Krieger zum Hüten der Tiere auf dem Schachten eingesetzt hätten. Mutig genug wären sie sicher gewesen. Einziges Problem? Ihre Drogensucht. Psychogene Substanzen, die die Hemmung zu töten herabsetzen, sind ja seit alters her bekannt. Auch Hitlers Wehrmachtssoldaten wurden mit dem Amphetamin Pervitin aufgeputscht. Aber, Klammer zu, so könnte es in der Fantasie von Sepp Probst bei den alten Kelten oder Bajuwaren kurz vor dem Fronteinsatz zugegangen sein.
Dann schießen sich diese Wolfskrieger mit bestimmten Mitteln weg. Das heißt, die saufen ein Bier, saufen ein Met, tun sich vielleicht irgendwelche Kräuter rein oder irgendwelche Pilze rein, die trinken sich zu, tanzen Rückenschluss Feuer, sind total weggetreten, voll Adrenalin. Und am nächsten Tag in der Früh laufen sie in die Schlacht wie Verrückte. Das heißt, die Spannung erst 3 Tage später, dass sie ihnen anfällt.
Oder dass sie im Rausch, wie die heutigen Problemwölfe, mehrere Lämmer gerissen haben. Sepp Probst schlägt jetzt einen steilen Bogen zum Brauch des Wolfauslassens im heutigen Niederbayern.
Genauso ist es bei den Wolferschlossern. Du trinkst 20 halbe Bier in dieser Nacht und merkst es aber nicht. Durch das aufgeputschte Adrenalin, was du im Körper hast, kommt der Rausch gar nicht durch. Also man ist halt da total weggedreht. Das, wenn du unter normalen Bedingungen wo bist, die schwere Glocken 10 Stunden da tragen, 20 halbe Bier saufen, da wäre jeder kaputt. Und die Leute die ganze Nacht durch, fehlt nichts. 2 Tage später merken sie, ja, ich lass mich jetzt krank schreiben, aber der Rücken abfällt.
Was für ein Idyll. Die hügeligen Obstbaumwiesen rund um den Weiler Eisölden wurden schon in alten Zeiten als Weiden genutzt. Dann aber verbuschten die Flächen. Brombeeren, Weißdorn und Disteln wucherten alles zu. Heute leisten hier Barbara Franks Schafe und Ziegen wieder wertvolle Landschaftspflege. Ganz locker nebenbei, indem sie grasen.
Im Sommer blüht hier alles von wildem Durst. Es ist voll mit Schmetterlingen.
Die Schafzüchterin lächelt. Ein paar Lämpchen machen lustige Sprünge. Der Rest der Herde kaut gemütlich vor sich hin. Am Himmel kreist ein Turmfalke. Die Sonne scheint. So stellt man sich den Garten Eden vor. Wobei dort, laut Bibel, Wolf und Lamm eigentlich gemeinsam weiden sollten. Tja, ein schöner Traum, dieser fromme Wunsch nach Frieden und Eintracht.
Wenn hier der Wolf über den Zaun gehen würde, dann würde die Herde nicht mehr so als Gruppe zusammen sein. Die würden wahrscheinlich alle erstmal Richtung Stall laufen. Die kennen sich aus, also die nicht verletzt wären. Aber die könnte ich an diesen Ort nicht mehr zurückbringen und dann wieder hier hinstellen und sagen, so, gestern waren hier 10 Tote und heute fresst ihr hier dann weiter. Also das wird nicht funktionieren.
Nun aber wollte der Jäger seine Büchse anlegen. Da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten.
Im Saupark im Naturschutzgebiet Altmühltal hat Willi Reinbold inzwischen die Wildtierkamera überprüft. Sie hängt funktionsbereit am Baum. Alles gut soweit. Hier im Wald fände sein grauer Schützling samt Familie wirklich ausreichend Nahrung, sagt der Wolfsbeauftragte.
Es sind Rehe im Überfluss da. Er lebt hier, hat mir der Förster, der zuständige Förster gesagt, im Schlaraffenland. Er braucht keine Nutztiere. Nur wenn ich hungrig bin, dann schaue ich, was geht noch einfacher. Ungeschützte Schafe, ungeschützte Ziegen. Und dann haben die Weidetierhalter mit geschützten Weidetieren, die den Grundschutz installiert haben, eine fast hundertprozentige Sicherheit. Ich betone fast, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es in der Natur überhaupt nicht. Also wir können jetzt auch, obwohl wir auf dem Waldweg sind, stolpern und schlagen uns das Hirn auf und sind bewusstlos.
In unserer fragilen, komplexen Welt wirkt der Wolf wie ein weiterer Risikofaktor. Aber er lebt ja von unseren Gnaden wieder unter uns, weil wir ihn zulassen. Er ist ein Bote unserer Macht und kündet davon, was dem Menschen, anders als allen anderen Tieren, möglich ist. Den Lauf der Dinge, das natürliche System gravierend zu beeinflussen. In welche Richtung auch immer.
Es gibt eine schöne Geschichte, die den Cherokee-Indianern zugeschrieben wird. Und zwar spricht ein Enkel mit dem Großvater und der Großvater erklärt dem Enkel, weißt du, im Herzen des Menschen leben zwei Wölfe und die kämpfen miteinander. Das ist ein guter Wolf und ein böser Wolf. Und was meinst du wohl, welcher Wolf wird siegen? Und dann sagt der Enkel, na, welcher siegt? Und der Großvater sagt, der, den du fütterst.
Wölfe. Verehrt, verjagt, verkannt. Ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Bürkle und Thomas Birnstiel. Ton und Technik Andreas Lucke. Redaktion und Regie Michael Zametzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Blue Moon.